Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. Anfang November feiert die katholische Kirche das Fest aller Heiligen bzw. aller Söhne und gedenkt an diesen Tagen besonders den Verstorbenen. Das Ende des Lebens, der Tod, nimmt rund um dieses Fest eine sehr zentrale Stelle ein. Viele gehen auf den Friedhof, schmücken die Gräber und zünden Kerzen für Verstorbene an. Im restlichen Jahr wird das Thema Sterben und der Umgang damit allerdings meist an den Rand gedrängt. Dabei ist ab dem Zeitpunkt, wo ein Mensch geboren wird, nichts so sicher, als dass dieser irgendwann auch einmal sterben wird. Der Kirchenlehrer Anselm von Canterbury hat im 11. Jahrhundert gesagt, dass nichts so gewiss ist wie der Tod. Sterben und Trauer um geliebte Menschen, das gehört zum Leben irgendwie dazu. Das wird jeder von uns einmal erfahren. Auch Jesus ist davor nicht verschont geblieben und trauert zum Beispiel am Grab seines Freundes Lazarus. Wie man aus der Trauer wieder herauskommen kann, wie der Alltag eines Bestatters eigentlich aussieht, was Menschen beschäftigt, die wissen, dass sie sterben müssen, darüber unterhalte ich mich heute mit meinen Gästen, Nicole Leitenmüller, Referentin für Tod und Trauer in der katholischen Jugend, dem Bestatter Martin Dobretzberger und der Psychotherapeutin auf einer Palliativstation Andrea Freudenthaler, die auch freiberuflich unterwegs ist. Andrea, ich darf bei dir starten. Du arbeitest auf einer Palliativstation. Vielleicht zu Beginn, wie bist du dazu gekommen, dass du dich kurz ein bisschen vorstellst auch, und dann auf den Begriff Palliativ ein bisschen eingehen. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer und Hörerinnen damit was anfangen können, was das eigentlich konkret ist.
Ja, gerne. Also ich bin so von meinem Grundberuf, bin ich eigentlich Diplom-Krankenschwester und ich habe aber nur ein Jahr gearbeitet und dann habe ich mich eigentlich beruflich verändert. Aber ich habe damals erlebt, dass ich bei schwerkranken und sterbenden Patienten eigentlich keine Angst gehabt habe. Ja? Und dass ich als Junge in Ausbildung eigentlich erlebt habe, dass ich ganz alleine war, wie jemand verstorben ist. Und am Anfang habe ich natürlich Angst gehabt auch. Aber dann ist mir so gegangen, dass ich das gut ausgehalten habe und auch das Gefühl gehabt habe, ich kann den Menschen Hilfe sein. Einfach, ja? Ich bin ruhig gewesen, ich bin einfach da gewesen. Und habe dann mit in meiner Ausbildung, also bin systemische Familientherapeutin und habe dann meinen Schwerpunkt auf onkologische Patienten gelegt und dann meine Abschlussarbeit geschrieben, Krebs im Kontext Krankenhaus, und habe viel mit onkologischen Patienten gearbeitet und Angehörigen und bin dann eigentlich gefragt worden, wie die Palliativstation gegründet worden ist, ob mir das interessieren würde. Und dann habe ich kurz überlegt und habe mir gedacht, na okay, das ist so ein Schritt weiter eigentlich in dem, was ich mache. Und habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an. Und dann ist mir eigentlich ganz gut gegangen, so von Anfang an, also mit dem Abgrenzen und mit dem Dasein. Und ich habe es, oder ich sehe es als eine ganz wertvolle Arbeit und eine ganz unheimlich schöne Arbeit, weil ich das Gefühl habe, dass das eine ganz wichtige Lebensphase beim Menschen ist und ja, finde ich schön, dass ich da was beitragen kann. Palliativ, vielleicht kann ich erklären, es gibt in der Medizin so zwei Begriffe. Das eine ist die kurative Medizin, das heißt, es ist die heilende. Wenn wir krank sind und ins Krankenhaus gehen, hoffen wir, dass wir wieder gebessert oder gesund rauskommen. Und die palliative Medizin, das ist die begleitende. Das heißt, Menschen mit fortgeschrittener Erkrankheit, Krebs, oder andere schwere Erkrankungen, wo therapeutisch jetzt nichts mehr, also medizinisch nichts mehr möglich ist in Richtung Besserung, die nennt man dann palliativ, die werden palliativ begleitet. Das heißt, man versucht ganzheitlich sie zu begleiten. Palliativ heißt eigentlich Mantel umhüllen. Also, so dieses Dasein ist im Palliativbereich ein ganz wesentlicher Teil. Auch zu schauen, was kann ich für den letzten Abschnitt einfach tun? Wie kann ich da sein? Was kann der Fokus sein? die anderen Fragen kommen wahrscheinlich dann aus.
Genau. Mhm. Genau, also das heißt, du begleitest Menschen oder bist für Menschen da im letzten Lebensabschnitt. Was erlebst du? Wie gehen Menschen mit dem eigenen Tod um?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde wirklich sagen, ein Stückchen so, wie sie auch gelebt haben. Das ist auch, finde ich, insofern sehr spannend, dass ich manchmal wirklich erlebe, dass wir Tür an Tür Patienten sind, vielleicht mit derselben Diagnose, vielleicht sogar ein ähnliches Stadium einfach so in ihrer Situation und um 180 Grad unterschiedlich die Situation ist. Das heißt, es gibt welche, die sind sehr verschlossen oder haben auch Angst und wollen so gar nichts kommunizieren, was sich bei ihnen tut, was sie bewegt, wollen auch niemanden herzulassen. Und dann gibt es welche, die eigentlich sehr offen so einfach so wirklich diesem letzten Schritt entgegengehen, die sich viel Gedanken machen mit der Familie, das kommunizieren, sich bewusst verabschieden von ihren Lieben, vielleicht auch was hinterlassen und wirklich sehr offen darüber reden, auch das Begräbnis vorbereiten. Also wirklich, das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Und ich denke mal, das ist so auch so diese Balance zu finden, einfach so auch im Kontakt dazu schauen, was braucht jemand. Ja, das, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Ja, also bei dem einen ist es vielleicht ein sehr philosophisches Gespräch, ja, und dazu schauen. Beim anderen einfach auch so das Umfeld. Also das ist mir auch was Wesentliches, einfach so der Kontext, ja, die Familie. Es geht ja nicht nur um den Menschen, der von dieser Welt sich verabschieden wird, sondern der ist meistens eingebunden in das System. Familie, Freunde, auch da zu schauen, was braucht es, oder gibt es noch einen besonderen Wunsch, oder gibt es offene Sachen, manchmal gibt es ja Konflikte, die halt so lange mitgeschleppt wurden, noch nicht irgendwie thematisiert, angesprochen, geschweige denn gelöst sind, und dort sind oft so ganz wichtige Ansätze einfach so, wo ich ganz wichtige Sachen einfach auch machen kann, genau.
Mhm. Niki, du bist in der katholischen Jugend für Tod und Trauer angestellt. Was machst du da eigentlich genau? Was ist da, was sind deine Aufgaben oder wie schaut da der Tag für dich vielleicht da aus?
Mhm. Das Aufgabenspektrum ist eigentlich ganz breit gefächert. Das in erster Linie, sage ich mal, bin ich Ansprechpartnerin, wann vielleicht ein Tod eingetreten ist, sei es im schulischen Kontext oder auch im familiären Kontext, aber vor allem im jugendlichen Kontext, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher einer Jugendgruppe stirbt oder ein Schüler oder ein Professor in der Schule, dann bin ich sehr oft schon angefragt worden. So erste Ansprechperson, was soll man jetzt tun? Wir sind überfordert. Und wichtig ist dann einfach, für die Leute da zu sein. Also ich schaue, dass man dann wirklich genügend Zeit nimmt und dorthin fahre und einmal schaue, Überblick mache, was braucht es da jetzt. Genau, also das ist eine so Aufgabe. Eine zweite Aufgabe ist, ein Todesfall ist eingetreten, die können sie gut mit sich selbst oder sind gut bei sich selbst, sagen wir mal so, die Betroffenen. Und dann geht es oft um das, kannst du uns helfen, eine Totenwache vorzubereiten. Oder wir möchten uns beim Begräbnis einbringen, Gruppe Jugendliche möchten aber nicht klassische Fürbitten lesen. Gibt es Alternativen, gibt es Möglichkeiten? Dann kann man schauen, kann man musikalisch was machen, kann man andere Angebote setzen. Und oft auch ist es die Begleitung zum Friedhof hin. Wie kann man sich am Friedhof gut verabschieden? Man muss dazu sagen, Jugendliche sind es vielleicht nicht mehr so gewöhnt in der heutigen Zeit und haben da ein bisschen Scheu, zum Beispiel auf den Friedhof zu gehen. Genau. Dann versuche ich auch da begleitend zu arbeiten.
Mhm. Das heißt, also die Andrea hat es schon ein bisschen angesprochen, so bei Tod geht es ja schon stark um die Hinterbliebenen auch. Also du kümmerst dich ja vor allem um jene, die zurückgelassen werden. Da werden Menschen unterschiedlich umgehen, in dem, wie sie das annehmen. Ist ja doch irgendwie eine schreckliche Situation, eine Krise. Da reagieren Menschen anders oder unterschiedlich. Wie erlebst du das? Wie leicht nehmen Menschen Trauerbegleitung an? Wie leicht oder wie schwer?
Das ist ganz unterschiedlich. Generell wie dieses Thema sowieso, jeder ist individuell, so muss man das betrachten. Es ist oft so, dass ich vor Ort hinkomme und dann sehe ich Jugendliche, die total verstummt sind, die vielleicht in einer Schockstarre sind, und andere, da merkt man, die wollen schon was tun. Also Trauerbegleitung ist individuell, von aktiv bis total passiv. Und dann versuche ich halt, dass ich da auch vielleicht mit gewisse Strategien an die Leute herankomme und versuche auszuloten, was braucht er jetzt. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche wollen einfach da sitzen und dass man da ist, vielleicht die Hand gibt oder einfach, dass sie wissen, da ist eine Stütze da, und andere wollen ins aktive Tun kommen, mit denen geht man dann spazieren etc. Es gibt Leute, die findet man in einem schreienden Zustand vor, dann ist es einmal in erster Linie, dass man das aushält und annimmt und dann trotzdem aber versucht, diese Leute zu begleiten. Und mir ist es schon oft passiert, dass Leute sagen, danke, das ist nett, dass du da bist, wir brauchen dich nicht. Das akzeptiere ich natürlich. Ich versuche aber, dass ich vielleicht langsam und gekonnt die Leute in ein Gespräch verwickle, und auf einmal entwickelt sich da ein einstündiges, zweistündiges Gespräch, und auf einmal sagen die Leute, es war doch gut, dass du da warst. Also manchmal können sie das Kleine zu fassen, Trauerbegleitung ist das, 1, 2, 3, und wenn wir das haben, dann sind wir fertig, sondern es ist individuell und ja, hat einen großen Rahmen und vieles darf Platz haben.
Wenn jemand stirbt, wird diese Persona bestattet. Martin, du bist Bestatter. Wie bist du zu dem gekommen? Die Frage kriegst du vielleicht öfter gestellt. Was macht der Bestatter? Wie wird man Bestatter? Vielleicht magst du da ganz kurz vorstellen.
Genau, hier ist tatsächlich eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme. Zu meiner Person, ich bin jetzt 40 Jahre alt, bin seit ich 26 bin als Bestatter tätig. Und ich habe ein Bestattungsunternehmen in Linz, verhältnismäßig groß. Also wir begleiten im Jahr ungefähr 800 Sterbefälle. Das ist für oberösterreichische Verhältnisse sehr, sehr groß. Wir haben in Oberösterreich, wo ich auch Landesinnungsmeister bin, 2/3 der Betriebe, die unter 70 Sterbefälle haben, also eigentlich gar nicht davon leben können, also das im Nebenerwerb machen. Und die Hälfte aller Betriebe haben unter 25 Sterbefälle. Und das muss man sich mal vorstellen, dass jemand, der alle 2 Wochen ein Begräbnis ausrichtet, das ganze Jahr nicht auf Urlaub fährt, weil er nämlich 24 Stunden am Tag erreichbar sein muss und weil er ja nicht planen kann, wann diese Sterbefälle da sind und er sie begleiten darf. Und insofern ist der Bestatter immer ein Berufener, weil sonst tät er sich das nicht an. Also Bestatter ist ein Beruf, den machst du entweder mit Herz oder du lässt es bleiben, weil sonst würde man auf kurze Zeit ausbrennen. Und bei mir war es so, man sagt sich immer so leicht, ich bin hineingeboren worden. Das ist natürlich Quatsch. Also ich komme zwar grundsätzlich aus einer Bestatterfamilie, also ich bin jetzt die 5. Generation, die dieses Unternehmen leiten darf. Und es gibt seit 1894. Und das ist schon fein, wenn man zurückschauen kann und sagt, da gibt es Vorgängergenerationen, die ganz andere Zeiten auch erlebt haben und sehr spannende und auch sehr schwierige und unter Bedingungen, wo man sich es heute nicht mehr vorstellen kann. Grundsätzlich ist es aber so, es gibt irgendwann, glaube ich, wie in jedem Beruf, den Zeitpunkt, wo man es für sich entscheidet. Und das ist ein ganz bewusster Schritt, wo man sagt, das ist etwas für mich, das interessiert mich. Menschen haben mich immer interessiert, bin gut christlich sozialisiert aufgewachsen, war lange in der Jungscha, habe Maschinenbau gelernt, also was sehr Bodenständiges, habe dann Jus studiert, was sehr Philosophisches. Und für mich ist Bestattersein dann die ideale Kombination aus all dem, weil es eigentlich keinen Bereich gibt, den man nicht irgendwie abdecken kann. Das heißt also, jede Leidenschaft, die man hat, findet in dem Beruf einen Platz. Ob ich jetzt musisch bin, das bin ich leider nicht, aber wenn man musisch ist, dann kann man sich mit Trauermusik und mit Begräbnisbegleitung auseinandersetzen. Ich rede recht gern, das heißt, für mich sind also die Trauerreden sicher ein guter Punkt. Wenn ich technisch affin bin, dann stütze ich mich auf den Druck von Partebriefen oder dergleichen. Also es findet jeder seines. Und das finde ich einfach so spannend am Bestattersein. Und wie wird man es? Man muss eine Prüfung ablegen. Das gibt also, die Bestattung ist ein reglementiertes Gewerbe, das heißt, man braucht eine eigene Prüfung, um das Gewerbe ausüben zu dürfen. Da besucht man einen Kurs, der dauert 5 Wochen, verteilt auf 1,5 Jahre und legt dann 3 Prüfungen ab mit bis zu 6 Stunden eine. Also das ist schon recht umfangreich. Aber es ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil der Bestatter ja einerseits eine große soziale Komponente hat und die sieht man vielleicht auch oft oder merkt man. Und auf der anderen Seite ist er aber ein ganz wesentlicher Teil im Seuchenschutz. Und das merken wir jetzt gerade in Corona, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass von da keine Gefahr ausgeht. Das heißt also, der Bestatter hat eine recht verantwortungsvolle Aufgabe und muss natürlich auch diese Balance finden. Gerade jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit eine große Challenge. Auch Angehörigen dort einen guten Abschied zu ermöglichen, wo der Verstorbene mit seiner Krankheit eine Allgemeingefahr darstellen könnte. Das tut er in der Regel Gott sei Dank nicht. Und muss man jetzt auch sagen, also die allermeisten Verstorbenen sind ja nicht giftig, sondern die sind genauso berührbar und küssbar und streichelbar, wie das ein lebender Mensch auch ist. Weil wenn ich mir vorstelle, jetzt lebe ich und im nächsten Moment sterbe ich, dann bin ich in dem Moment ja, das geht ja gar nicht, dass ich dann giftig werden würde. Und dieses Leichengift geistert leider immer noch sehr in den Köpfen herum. Und deswegen ist es auch Aufgabe des Bestatters, die Angehörigen an diesen leiblichen Abschied, also Abschied am Körper auch heranzuführen. Also großer Themenbereich. Und daneben leitet man Unternehmen mit Mitarbeitern. Also wir haben 25 Mitarbeiter, die auch mit ihrem Gehalt am Ende des Monats heimgehen möchten und für die man auch sorgt und wo man schaut, dass sie jemanden zum Sprechen haben, wenn belastende Situationen waren. Und man arbeitet mit vielen Geistlichen zusammen. Also es ist eine recht schöne, sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Könnte man nichts Besseres vorstellen.
Das merkt man in dem, wie du davon erzählst, dass du da große Leidenschaft da entwickelst oder hineinlegst. Jetzt so die, ihr alle arbeitet mit Menschen, begleitet Menschen, in einer sehr speziellen Lebenssituation, sage ich jetzt einmal. Da braucht man auch gewisse Haltungen, wie man mit dem Thema Tod umgeht, Sterben, Tod.
Wenn ich die kurz unterbreche, aber der Punkt ist, der Tod ist gar nicht das Tabu, für das wir ihn halten.
Okay, ja.
Also es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also früher, glaube ich, war der Tod eine ganz feste Größe im gesellschaftlichen Leben auch und im eigenen. Das hat man mitbekommen. Und jetzt ist nicht alles schlecht, aber jetzt ist es eher so, und wenn ich war ja auch mal jugendlich, gell, und habe Computerspiele gespielt und dergleichen, oder auch wenn man Völkerball spielt oder welche Spiele auch immer, man fragt immer, wie viel Leben habe ich noch? Ja? Und das heißt eigentlich, wir gehen davon aus, dass wir so ein bisschen unsterblich sind. Und dass, wenn wir verloren haben, dann gibt es ein neues Spiel und fangen wir wieder an. Und dann habe ich wieder meine 7 Leben oder meine wie viel auch immer. Und das Spannende ist auch, dass wir in den Medien ja überflutet werden mit Sterbefällen. Also da gibt es ja Todesfälle en masse. Und je mehr Tod, desto eher ist es nur mal eine statistische Größe. Und das Spannende ist, dass wir also eigentlich vom Tod her überfrachtet sind, der absolut kein Tabu darstellt, weil jeder redet darüber. Das Problem ist nur, dass wir kein Gefühl mehr dazu haben. Und dann, wenn auf einmal der Tod so in meine Nähe kommt, dass er jemanden trifft, den ich kenne, und ich dann auf einmal ein Gefühl dazu habe, dann bin ich total von der Spur, weil das war so noch nie. Das bin ich nicht gewöhnt. Und dann habe ich ein Problem. Und dann ist eine ganz große Unsicherheit da, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem Gefühl jetzt machen soll. Das heißt, die Kernaufgabe, aber ihr widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, die Kernaufgabe sozusagen aller Menschen, die mit dem Tod zu tun haben, ist eigentlich, dem Menschen, der betroffen ist, Sicherheit zu geben. Das ist die Uraufgabe von dem, was wir tun. Und deswegen ist das Schlimmste, was man einem Trauernden sagen kann, ein Nein oder ein Aber. Weil das ist eine Grundkränkung. Ja? Weil Nein ist sozusagen eine komplette Ablehnung. Da geht man auf nichts ein, und das Aber ist genauso. Wenn ich etwas sage und dann sage ich Aber, dann wische ich mit einem Handstreich alles weg, was ich vorher gesagt habe, und dann stehe ich wieder vor nichts da. Und deswegen ist es so wichtig, einfach nicht Wünsche zu erfüllen, weil wünschen kann sich der Trauernde immer nur das, was er kennt, sondern Bedürfnisse. Das haben wir vorhin auch gehört. Und diese Bedürfnisse herauszufinden, das ist, glaube ich, die große Kunst. Aber auch für sich selber zu sagen, was brauche ich denn eigentlich? Nicht, was hätte ich jetzt gern, sondern was brauche ich? Ganz schwierig.
Mhm. Das heißt, habe ich das richtig verstanden? So, der Tod ist eigentlich schon allgegenwärtig oder es ist ständig präsent in unserer Gesellschaft.
Der Tod ist also, ein Mainstream-Ereignis geworden.
Ja, ein Mainstream-Ereignis, ja. Aber wir haben, es gibt schon eine gewisse Distanz dazu.
Eine Dissoziierung, genau.
Wie sehen das die anderen? Ja,
ja, ich finde es sehr gut, was du gesagt hast. Und du, Niki, hast das auch vorher schon so angesprochen. Es geht, glaube ich, wirklich so ganz viel darum, einfach so um dieses Dasein und auch um das Aushalten. Und das Aushalten ist wirklich ein Spektrum von bis. Und damit, so wie der Martin jetzt gerade gesagt hat, auch Sicherheit zu geben. Vielleicht darf ich ein Beispiel erzählen. Mhm. So. Mir ist mir gerade eingefallen, und zwar ist einmal ein junger Familienvater bei uns auf der Station gewesen, der war nicht mehr ansprechbar, ja. Also hat sie auch nicht mehr kommunizieren können. Und dann war die Frau zu Besuch da. Und es hat sich herausgestellt, es gibt zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren, zwei Buben. Und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass die Kinder nochmal kommen und den Papa sehen. Und das geht nicht und das will sie nicht. Und ich denke, das war so ihre emotionale Überforderung mit dem Thema, jetzt die zwei Kinder jetzt den Vater unter Anführungszeichen zuzumuten, jetzt einfach so, ja, wo sie selber überfordert ist, ja. Und wir haben dann gesprochen, ich habe gesagt, ich kann sie nur einladen, die wird da sein und ich werde mit ihnen gemeinsam das einfach angehen. Und sie hat dann gesagt, sie weiß nicht, ob sie kommt, sie ist dann gekommen, sie hat einen Fahrtweg von einer Stunde gehabt, ist dann gekommen und ich habe mich zuerst mit den beiden Buben dann unterhalten und habe ihnen auch erzählt, zuerst einmal gefragt, was die Mama ihnen erzählt hat, ja, das ist immer wichtig, was ist der Stand, jetzt gerade auch bei Kindern, ja, damit man anknüpfen kann und auch die Beziehung zum Papa, ja, und der Papa war einer, mit dem sie viel Fußball gespielt haben, ja. Und dann haben wir das so abgeklärt und haben gesagt, und ich habe ihnen erzählt, wie es ist, dass man mit dem Papa nicht mehr jetzt so reden kann, dass er antwortet, aber man kann ihm was sagen und er hört das einfach so, ja, man kann ihn angreifen, man kann ihn streicheln, ja, und ob sie dann reingehen wollen und dann sind wir ins Zimmer gegangen und bei der Tür war das dann so, dass die beiden hingestürmt sind zum Bett, einer links und rechts, und geschrien haben, ja. Das heißt, auch wir alle wissen nie, was passiert. Auch für uns ist es immer so auch eine gewisse Herausforderung, es auch auszuhalten, wenn wir nicht wissen, was ist. Aber ich denke so, dieses Wissen, es ist gut. Und das ist jetzt ein Stück auch diese Haltung, einfach so, wenn ich von dem, was ich mache, überzeugt bin, dann, und in guter Absicht da bin, ja, dann kann eigentlich schon gar nichts schief gehen. Und es war am Anzuknüpfen so, die beiden haben geschrien und die Frau hat mir nonverbal signalisiert, naja, da hast du das ungefähr irgendwie so, ich hab's besser gewusst. Und dann habe ich gesagt, sie soll jetzt einfach einmal so ruhig bleiben und die Kinder lassen. Und dann haben sie einfach geweint, die haben einfach ihren Schmerz, ihre Trauer ausgedrückt. Und dann war so der Jüngere, hat dann auf der einen Seite so versucht, so zum Papa ins Bett reinzukommen. Und ich habe ihn gefragt, ob er rein mag, und habe ihm reingeholfen, hat sie reingelegt, und dann hat er den Arm vom Papa genommen und hat ihn so rübergelegt und ist ruhiger geworden. Und auf einmal sagt die Mama, so sind sie daheim immer auf dem Sofa gelegen. Mhm. Also das heißt, wir dürfen auch davon ausgehen, dass auch sowas wie eine Selbstregulation einfach auch stattfindet, ja? Wenn wir einfach dem Ganzen Zeit und Raum geben und in guter Absicht da sind, ja, einfach so wirklich es auch ein Stückchen geschehen lassen und aushalten. Und das war dann so, das hat noch alles ein bisschen gedauert, ob's lassen, und dann sind wir wieder rausgegangen. Und die waren den ganzen Nachmittag auf der Station, sind rausgegangen, sind wieder reingegangen. Also ich denke auch, dieses Hin und Her braucht's ganz oft einfach so, um was zu integrieren, dass es einfach die Tatsache oder so, wie wir schon gehört haben, so, der Tod ist eine Tatsache, ja. Also, und ich glaube, wenn wir Erwachsene, offen sind und es uns gelingt, auch der nahenden Situation entgegenzublicken, dann können wir auch für unsere Kinder einfach auch gut da sein, weil die Kinder schauen ganz viel einfach so, gibt mir die Mama oder der Papa Sicherheit im Auftreten, oder sind die selber eher schon ein bisschen abwehrend und vorsichtig und unsicher. Und das war so, die sind essen gegangen, die haben wieder gelacht, und ich denke mir, so kann man wirklich eine Situation, die natürlich schmerzvoll ist, ja, und ich denke mir, ein Tod ist immer was Trauriges, was einfach weh tut, und viele verschiedene Gefühle tauchen ja auf, auch Aggression, also einfach so, Tod ist ja nicht nur Traurigkeit, ja, auch Ungelöstes, Offenes geblieben ist, und dass das alles einfach an Ausdruck findet, und darum glaube ich, dass es einfach so ganz wichtig ist, den Tod als eine Tatsache im Leben zu sehen. Einfach, der Tod ist ein Teil von unserem Leben.
Mhm. Dem man so her jetzt außer Kindern und Jugendlichen zumuten kann, soll.
Genau. Du sagst das richtig, auch zumuten darf, würde ich sagen so. Aber wenn ein Kind jetzt sagt, nein, ich will nicht, dann muss man das respektieren. Mhm. Ja? Oder ich kann jetzt nicht. Weil ich denke mal so, ich glaube, ein Mensch hat einfach so eine gewisse Sicherung eingebaut in sich. Ja? Wann bin ich bereit zu was? Weil wenn man wen zwingt, dann glaube ich, ist es eher was nicht gut tut. Mhm. Aber man kann auch sagen, wir machen das später. Oder du kannst jetzt dem einen Brief schreiben, dem Papa. Oder eine Zeichnung mal. Zeichnen ist für Kinder was ganz was Wesentliches, ja? wo sie diese Beziehung auch ausdrücken. Vielleicht darf ich sagen, so, ein Kind, ein neunjähriges Mädchen, wo der Papa auch Künstler war und die haben ein Atelier gehabt und gemalt, hat ein Bild gemalt, ein großes. Da war die ganze, unten ganz viele Leute, es war Familie, Großfamilie und dann war ein Regenbogen und oben sind schon die verstorbenen Großeltern gewesen, der Hund, ein Katz und der Papa. Und auf die Frage, also Papa ist aber da gelegen, okay? Einfach so, warum der da ist, ja. Und dann hat sie einfach so schön geantwortet, ja, aber der Papa wird bald sterben und sonst muss ich das ganze Bild neu machen. Also so, das ist Kindermund und ich denke mir so schön und auch plausibel und verständlich einfach so, wenn es uns gelingt, auch zuzuhören, was die Kinder ausdrücken, ja.
Genau. Und ich glaube, es geht uns selber ja auch so. Ich glaube, es kann sich jeder noch daran erinnern, wie er in der Schule irgendwelche Referate halten musste. Und das war nie lustig, also bei mir war das nie lustig, ja. Und dann hätte es ja nicht geholfen, wenn jetzt jemand mich nimmt und mich vor die Klasse rausstellt und sagt, wenn du dich da jetzt hinstellst, dann geht's dir gut. Mhm. Ja, es hätte nämlich nicht gestimmt. Und wenn einfach jemand sagt, Matu, ich mache da ein paar Vorschläge, du kannst das und das und das machen und ich mache mit dir, was du für richtig befindest und du machst das zu deinem Zeitpunkt, dann hätte mir das wahrscheinlich mehr Sicherheit gegeben. Und genauso ist es in der Lebenssituation. Nur glauben wir beim Tod oft, dass wir wissen, wie es geht und dass wir wem anderen jetzt auch genau die Sicherheitserfahrung, die wir gemacht haben, überstülpen müssen. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist wie wenn ich den dann vor die Menschenmenge stelle, wo er sich absolut nicht wohlfühlt, in einem Zeitpunkt, wo er es noch nicht kann. Ja, und wenn ich in dem Moment, wo ich sage, du, ich bin da und du machst, was dir gut tut und so wie du es machst, ist es richtig, das gibt Sicherheit.
Mhm.
Und dann kann Abschied auch stattfinden, weil dann bin ich nämlich nicht mit mir beschäftigt. Weil in dem Moment, wo ich unsicher bin, bin ich ja komplett bei mir. Also da kreisen meine Gedanken total schnell und da kann ich mich auf nichts konzentrieren. Und wie soll ich da aus mir heraus in den anderen hineinkommen oder mich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die Lebensrealität jetzt auf mich einprasseln lässt? Weil der Tod ist der ist ziemlich fies, ja, weil er nämlich absolut unumkehrbar ist. Und da sind wir, also ich bin es nicht mehr so ganz gewöhnt. Ja, weil wenn mein Handy runterfällt und es ist hin, dann denke ich, man muss mir ein neues kaufen. Es ist zwar jetzt teuer und ärgerlich und wo kriege ich das jetzt her? Und die ganzen Telefonnummern muss ich dann wieder rüberspielen. Aber eigentlich ist es umkehrbar. Und wenn ich gerade passiert, mein Maturazeugnis verliere, dann rufe ich in der Schule an und kriege ich ein Duplikat. Und beim Tod geht es auf einmal nicht. Ja. Da kann ich nicht sagen, gehen wir noch mal eine Stunde zurück oder reden wir noch was aus, was nicht ausgeredet war. Und ich weiß nicht mehr, ob es erreicht. Und der ist eine beinharte Abrechnung. Und nämlich mit mir selber. Ja. Mhm. Und das ist so schwierig, mit dem können wir ganz, ganz schwer umgehen. Und gleichzeitig ist es trotzdem gut, den anderen als das zu sehen, was er ist. Er ist nämlich ein toter Mensch, er ist nach wie vor Mensch und ich kann dem nach wie vor was sagen. Weil es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir mit anderen reden, immer nur zum anderen etwas sagen wollen, sondern wir wollen uns selber ja auch was damit sagen. Das heißt, ich kann dort genauso noch beim Sterbenden verzeihen und ich kann genauso noch meine Liebe zum Ausdruck bringen und ich kann genauso noch mich auf etwas freuen, was wir gemeinsam machen werden. Auf zukünftige Ereignisse, wo ich sage, Mann, da begleitest du mich, da gehst mit mir mit. Und dann wird das für mich richtig sein.
Mhm. Mhm. Ich glaube, dass diese Phase des Sterbens oder ich sag mal der letzte Lebensabschnitt, also der fängt für mich auch schon ein bisschen früher an, eine ganz intensive Phase ist, ja, einfach wo wirklich das Leben nochmal einfach komprimiert einfach stattfindet. So wie du sagst, einfach so auch dieses Verzeihen oder was ist noch offen oder was brauche ich noch, ja. damit ich auch mich gut verabschieden kann. Das scheint mir so ganz wichtig. Oder die Frage, was habe ich jetzt auch als Frage an Angehörige, was verbindet mich mit dem Menschen? Was habe ich gelernt? Oder was ist mir wichtig in der Beziehung auch gewesen? Was möchte ich weiter vielleicht fortführen, leben so? Damit halten wir so ein bisschen so auch dieses, den Menschen nimmt man mit, auch wenn er sich von dieser Erde verabschiedet, aber es bleibt was da, ja. Also er ist ja nicht dann irgendwie weg, er ist vielleicht weg aus unserem unmittelbaren Blickfeld, aber das verwandelt sich ja. Er kann ja ein Teil in unserem Herzen bleiben, ja. Und ich glaube, dass das, was, oder sehe ich so als meine Aufgabe auch zu schauen, jetzt mit bei dem, der versterben wird, so, einen Blick aufs Leben zu machen, einen Blick auf die, auch was habe ich gelernt oder was ist mir wichtig geworden, was möchte ich gern vielleicht auch, was bleibt oder was fortgeführt wird. Und bei den Angehörigen so dieses Verbindende, was soll bleiben. Da gibt es auch ganz gute Kinderbücher, die wo das auch festgehalten ist. Und ich denke mir, das könnte man zum Beispiel auch Eltern einfach als Unterstützung auch mitgeben, einfach so. Ich glaube, es braucht oft so ein Repertoire von verschiedenen Sachen, was kann ich einbringen, was passt dort oder was passt da?
Mhm. Also ich merke schon, es ist echt ein riesen Thema und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist diese Phase, diese letzte Phase, auch wie Menschen damit umgehen. Niki, du bist da im Krisenintervention tätig. Mir geht es manchmal so, dass ich oft ein bisschen auch sprachlos bin, wenn ich in so Situationen komme. Gibt es da irgendwie Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte oder die irgendwie schon unterstützend wirken können? Was ist da deine Erfahrung?
Also ein No-Go, das kann ich schon mal gleich nennen, das ist, man will ja wieder die heile Welt herstellen, so sind ja wir auch gepolt, und dass man sagt, das wird schon wieder gut. Nein, es wird nicht mehr gut. Der Vater oder die Tochter, die wird nicht mehr lebendig. Es wird nicht gut. Es kann vielleicht auf andere Art und Weise werden, aber gut im Sinne von, dass der oder die wieder lebendig wird, wird sicher nicht. Genau. Was könnte das, ja, so Strategien oder was könnte mir da helfen? Wie gesagt, ich bin einfach immer da sein, das ist es, und mich hat einmal wer genannt, du bist für mich wie ein Strohhalm. Da habe ich gedacht, okay. Das war jetzt aus dem Bäuerlichen gekommen. Und er hat mir das dann so erklärt, wir haben gerade angemacht und da ist nichts mehr. Ja, das kann man mit dem Tod vergleichen. Und dann ist da ein Mensch, der vor mir da ist, der Strohhalm. Und um den schaue ich mich jetzt auch um. Also die Leute sind dankbar und den Strohhalm, den möchten sie nicht verlieren. Quasi, wenn man dann einfach da ist. Und ich tue immer, wenn ich so Einsätze vor, in oberen Mühlviertel braucht man ziemlich immer ein Auto. Ich sitze mir ins Auto, schnur mich an und sage aus dem Kirchlichen außer, Herrgott, jetzt müssen wir zusammenhelfen. Ich mache meins, und wenn ich dann weg bin, dann übergebe ich an dich und du versuchst, dass du das so gut wie möglich für diese Familie, für die Betroffenen machst. Genau, und ich habe schon immer ein paar Materialien mit, meistens immer eine Kerze oder was, wo die Leute malen können, oder Musik mit, und ich komme immer mehr drauf, es braucht oft wirklich ganz wenig. Also die Kerze kommt eigentlich immer gut an, es macht was mit der Atmosphäre, es gibt was Helles, was Wärmendes, und die Leute werden meiner Meinung nach automatisch ruhiger. Und ich bin halt immer, dass ich so Fragen stelle, und also das Wichtigste ist, dass man in die Situation der Leute einsteigt. Ich komme ja aus dem normalen Leben, ich habe die heile Welt gefühlt und steige da in eine Ausnahmesituationen, in der Krisensituation ein. Und immer versuchen, eben wie schon gesagt worden ist, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Wenn der jetzt eine Runde mit mir gehen möchte, dann tue ich das. Und ich versuche den, wenn das gewünscht ist, in ein Gespräch zu verwickeln, damit er schon den ersten Trauerprozess quasi anlaufen lassen kann, sich erinnern, was haben wir immer gemeinsam gemacht, was war das Lieblingsessen, was hätte man noch vorgehabt. Das ist schmerzhaft und traurig, aber zugleich ein erster Bewältigungsprozess der Trauer.
Mhm. Das würde mich auch noch interessieren, so wie, also ich kenne Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und wo man so das gehört, die kommen aus diesem Trauerprozess nicht heraus, oder die sind irgendwie hängen geblieben. Mhm. Wie kann man da wieder aussteigen aus diesem Trauerprozess oder beenden? Oder?
Ich glaube, da hilft uns ganz gut die Ritual- und Symbolarbeit. Zuerst möchte ich sagen, Trauer ist in Ordnung. Also man darf den Menschen sagen, ja, es ist in Ordnung, dass du traurig bist. In der Literatur sagt man oft so die ersten 6 Wochen, die ersten Woche meistens bis Begräbnis stattfindet, da muss man viel funktionieren, obwohl man traurig ist, dann kommt so ein bisschen das Loch unter Anführungszeichen nach dem Begräbnis, da ist wichtig, dass man ein soziales Netz aufgebaut hat. Also so die ersten 6 Wochen, da darf man wirklich ganz, ganz traurig sein, sage ich immer. Wie gesagt, Trauer ist individuell. Es gibt das berühmte Trauerjahr, wo man alles einmal durchmacht. Weihnachten ohne dich, der Geburtstag, vielleicht der Hochzeitstag. Das sind natürlich das erste Mal schlimme Erfahrungen. Wichtig ist, wenn das länger als 6 Monate dauert, dass man Fachexperten heranzieht, sprich Psychologen, Psychotherapeuten, die einen professionell, vielleicht auch medizinisch unterstützen, damit man da wieder gut herauskommt, damit man wieder in den Alltag zurückkommen kann. Ich habe erst angesprochen, Ritual- und Symbolarbeit. Gerade im Trauerjahr an besonderen Tagen ist es wichtig, dass ich so Rituale entwickle. Vielleicht ganz besonders, wenn der Verstorbene vielleicht einen Platz hat in der Wohnung, dass ich mir an dem Tag vielleicht einen Küchentisch erhole und vielleicht sein Lieblingsessen koche oder ihr Lieblingsessen koche, was auch immer. Dass ich wieder mich gut erinnern kann, ja, gedenken kann, aber auch zurückkommen kann in meinen Alltag. So alltägliche Dinge, das sind Dinge, die uns Spaß machen, dass man da wieder die Freude daran findet. Wenn man aktiv ist in Vereinen, dass man wieder den Weg zurückfindet. Oder ganz bewusst eine Tasse Tee am Abend genießt. Und man kann vielleicht in Erinnerungen schwelgen. Wichtig ist, dass man wieder aussteigt aus diesen Erinnerungen. Einfach mir etwas Gutes tun, was mir wieder Kraft gibt. Sei das ein gutes Telefonat mit einer Freundin, mit einem Freund oder jetzt netter Abend in einem Gastgarten, in einer Weinlaube etc. Oder einfache Sachen wie Laufen gehen. Da kann man wirklich wieder etwas loslassen, hinter sich lassen. Viele Leute singen gern, gehen wandern. So alltägliche Dinge wieder zurückfinden, wenn man es nicht alleine schafft, bitten, ob man Freund, Freundin, Mama, Onkel, Schwester helfen kann, dass man zuerst einmal gemeinsam laufen geht, bevor ich dann vielleicht wieder alleine laufen gehe. Wichtig ist da das soziale Netz, sprich Freunde, Verwandte, Familie, damit man gut aufgefangen ist und in guten Händen ist und begleitet wird.
Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass Trauer nie fertig ist. Nie. Weil in dem Moment, wo ich nicht mehr trauern würde, ja, um irgendjemanden, hätte ihn ja nicht mehr gern. Das heißt, also ich brauche den Zeitpunkt gar nicht abwarten, wo ich sage, so, und jetzt bin ich fertig. Den gibt's nicht. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Opa zurückdenke, und der ist 1992 verstorben, dann bin ich immer noch ein bisschen traurig, aber es ist nicht mehr diese Intensität, die mich in meinem Handlungsrepertoire einschränkt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dass man also die Trauer, die verwandelt sich maximal zu einer Sentimentalität oder zu einer ja, emotional liebevollen Verbindung, aber sie hört nie auf. Also Trauer beginnt, weil sie nämlich aus der Liebe kommt. Und das wäre ja so, wie wenn jetzt die Liebe auf einmal aufhören würde und die Trauer kommt. Das ist ja auch nicht so, sondern die Liebe, die ich vorher zu einem Menschen habe oder die Freundschaft, die geht in die Trauer über und die Trauer verwandelt sich auch später wieder. Aber dieser Prozess, also da werde ich nie den Punkt erreicht haben, wo ich sage, so und jetzt haben wir es gut. Und deswegen kann ich den auch nicht einfordern. Also du siehst es anders.
Da würde ich jetzt ganz leicht widersprechen. Und zwar, ich glaube, dass, wie erlebt es so, dass schon aufhört oder weiß ich, ist, aber dass das integriert wird einfach so. Dass dieser Mensch, der verstorben ist, einfach integriert wird und so es bei mir zum Beispiel so auf in Richtung Dankbarkeit geht. Also wenn ich jetzt an meinen Papa denke, der vor 3,5 Jahren verstorben ist, und da wie das war dann, wenn ich an ihn denke, dann bin ich jetzt bin jetzt gar nicht traurig, sondern einfach dankbar für das, was wir so erlebt haben, auch dieser Sterbeprozess, wie wir das so miteinander gestaltet haben und ihn begleitet haben. Und so geht es mir bei verschiedenen anderen auch. Aber ich denke mir so, aber auch da kann es individuell sein, denke ich mir, dieses Gefühl. Ja, der eine sagt vielleicht einfach so, es schwächt sich ab und es verwandelt sich anders einfach so. Für mich ist es in manchen Bereichen einfach wirklich nur mehr Dankbarkeit. Ja? Also da ist jetzt gar nicht dieser Schmerz, sondern das ist einfach so im Lauf der Natur, wie jeder Mensch muss sterben, einfach so wirklich, wo ich an Dankbarkeit denke. Einfach, ja.
Ich möchte zudem noch ein Bild dazu stellen vom perfekten Herz. Was ist das perfekte Herz? Jeder glaubt, das ist das unvernarbte Herz und das ist es eben nicht. Nämlich das perfekte Herz ist ein Herz mit Narben. Und das kann man so vergleichen, wenn da jemand gerade vor kurzem verstorben ist, dann ist die Narbe ziemlich groß. Und je mehr ich mit dem gut umgehen kann, desto kleiner wird die Narbe, aber sie wird nie vergehen. Das heißt, Trauer ist gleich ein Akt der Liebe, ein Akt der Dankbarkeit. Und das heißt jetzt nicht, dass man möglichst viele Narben sammelt, das nicht. Jeder bekommt diese Narben, die ihm quasi anvertraut werden. Und der eine hat 3 und der andere 27. Und es ist jetzt wegen dem nicht das eine besser, das andere schlechter, sondern das ist dein perfektes Herz. Also Trauer ist gleich Liebe. Wir leben mit den Verstorbenen.
Ich möchte euch jetzt nur eine Abschlussfrage stellen. Ihr seid mit Tod und Trauer ganz oft konfrontiert in eurem Leben. Es hat auch manchmal was Schweres. Wie geht es ihr da damit um? Also Niki, du hast jetzt auch ein bisschen so gesagt, dass man gut auf sich selber auch wieder schaut, so dieses perfekte Herz mit Narben, so dass man nicht das eigene Herz nicht voller Narben wird. Wie geht es ihr um? Wie kommt ihr da auch wieder? Wie kommt ihr wieder aus dem? Wie findet ihr zurück ins Leben?
Also ich kann vielleicht anfangen noch einmal. Bei mir ist es so, wenn ich von einem Trauerbegleitungsfall nach Hause komme, das ist ein paar verschiedene Rituale, aber das erste ist, ich gehe duschen und ziehe mich um. Einfach das von mir loslösen, das Schwere unter Anführungszeichen, und dann gehe ich meistens hinaus in die Natur und am liebsten ist, wenn der strömende Regen ist, weil dann erlebe ich das nochmal so intensiv. Also für mich ist das Bewegung oder die Musik. Also ich bin in der Musik ein bisschen beheimatet und verarbeite da ganz gern so eher schwierige Fälle, die mich doch betroffen machen, weil das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir angreifbar sind, ja. Also ich bin auch berührt und ich habe jetzt momentan auch keine Worte dafür und das aber dann wieder ablegen dürfen und in den Alltag bei uns selbst im eigenen Leben einsteigen dürfen.
Martin, wie ist das bei dir als Bestatter, der du ja auch ein anderes Leben neben deinem Beruf hast?
Naja, genau das ist, glaube ich, so ein bisschen der Irrglaube an dem Ganzen. Also ich habe ja kein Leben neben meinem Beruf, sondern ich lebe ja meinen Beruf. Und das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, weil das einfach gut klingt, sondern der Punkt ist ja, ich habe ja 24 Stunden am Tag Rufbereitschaft. Das heißt, also ich bin entweder im Büro oder für meine Mitarbeiter da, wenn ich gerade mal nicht im Büro sein sollte oder stehe am Friedhof oder wenn das Büro nicht besetzt ist, dann schaltet die Telefonanlage auf mich durch und dann bin ich auch erreichbar für Angehörige, weil der Todesfall immer eintreten kann. Und wenn wir auf Urlaub fahren, dann habe ich das Handy auch mit und schaue halt, dass ich nicht zu weit vom Beckenrand wegschwimme oder genau. Also diese Dinge, dass ich erreichbar bleibe. Und das heißt, für mich ist die Thematik der Begleitung im Zuge der Bestattung ein Lebensinhalt. Also das ist mein Leben. Und die Familie integriert sich dort hinein. Und darum braucht man, das ist eher das Größere, eine Familie zu finden, die das mitträgt, die sich auf das auch einlässt. Und ich sage immer, wenn ich ins Büro gehe, dann bin ich drinnen genau derselbe Mensch, wie wenn ich wieder rausgehe. Weil sonst halte ich das auf Dauer nicht durch. Also ich kann mich nicht jedes Mal verstellen, sondern ich möchte ja ich selbst sein. Und damit ist der Tod und die Begleitung von trauernden Menschen so ein integraler Bestandteil meines Lebens, dass ich den nie ablege. Was schon ist, und das finde ich einfach sehr, sehr schön an der ganzen Begleitung, dass ich immer bereichert aus einem Gespräch gehe. Also es ist immer ein interessanter Mensch, der ja auch verstirbt, aber auch interessante Menschen, die als Angehörige bei mir sind. Und manchmal bin ich traurig, dass ich die Menschen nicht vorher kennengelernt habe. Aber an sich finde ich es immer schön und bereichernd für mein eigenes Leben. Und die geben mir ja auch viele Geschichten mit. Und insofern, also ich sehe das jetzt gar nicht so als Widerspruch. Ich kann es auch nicht ablegen. Ich schaue, dass ich schön bei mir bin und dass ich, wie gesagt, ich selber bin, damit ich gut beim anderen sein kann. Und ja, was ich versuche es dann immer in einer Geschichte vielleicht auszudrücken. Und das ist so, wir Menschen, glaube ich, sind so, wie wenn man zwei Wassertropfen in der Hand auffängt. Und wenn die nebeneinander zum Liegen kommen und sich nicht berühren, dann haben die nichts miteinander zu tun. Und das ist so, wie wenn wir Menschen einfach aneinander vorbeileben würden. Und wenn man diesen beiden eine Farbe gibt, dann ist es ein bisschen leichter. Ich habe Rot-Grün-Schwäche, deswegen nehme ich immer Gelb und Blau. Dann sind es oft diese Kleinigkeiten, wenn man die Hand bewegt und diese zwei Tropfen fließen zueinander und die Oberflächen berühren sich, dann rinnt die gelbe Farbe in den blauen hinein und die blaue Farbe in den gelben. Und in dem Moment können wir diese Tropfen nicht mehr so auseinanderteilen, dass sie wieder einen rein gelben und einen rein blauen ergeben. Und die Farben haben sich sozusagen vermischt. Und so ist es bei uns Menschen, wenn wir uns wirklich im Herzen berühren, dann haben wir uns für immer verändert. Dann bin ich ein neuer Mensch geworden. Und das passiert mir eigentlich täglich, dass ich täglich mich verändere und täglich ein neuer Mensch werde. Durch die Farbe, die anderen in mein Leben hineinfließen lassen. Und das gibt mir, meine Persönlichkeit, mehr Vielfalt. Und unterm Strich ist es dann trotzdem so, dass ja niemand aus den Gesprächen oder aus den Begräbnissen hinausgeht, dem es schlechter geht, als er reingekommen ist. Sondern gehen alle besser raus, als sie reingekommen sind. Und das ist eine unendliche Dankbarkeit, die man da spürt. Und da denke ich mir, das ist sozusagen meine Farbe, die ich dem anderen im Austausch mitgeben kann. Und ja, und deswegen, ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch wenn ich mir manchmal durchaus vorstellen könnte, dass man das Telefon nicht läutet oder so, dass man sehr ruhig hat, aber unterm Strich, ich bin immer derselbe Mensch. Ich könnte es mir nicht vorstellen, es abzulegen.
Mhm. Andrea, bei dir?
Also bei mir ist es auch so, dass ich es so erlebe, dass ich aus jeder Begegnung, auch mit einem schwerkranken Sterbenden oder Angehörigen, bereichert rausgehe. Also ich glaube, dass es wirklich so ein Austausch von Geben und Nehmen ist. Ich habe für mich aber schon auch das Bild so als Therapeutin, wenn ich da dabei bin, so ich habe meine Rolle und der andere Mensch ist auch eine eigene Persönlichkeit. Also sozusagen, ich darf ein Stückchen mitgehen, den Weg mitgehen, begleiten, aber ich möchte auch ich bleiben und das nicht mit heimnehmen. So wie die Kinder kleiner waren, habe ich sowieso das Gefühl gehabt, wenn ich von der Arbeit weggegangen bin, dann bin ich in eine völlig andere Welt gegangen. Dann habe ich das wirklich so hinter mir gelassen. Und ich gehe aber auch ganz bewusst immer so den Weg vom Spital zum Bahnhof zu Fuß. Ja, das ist wirklich so ein Hingehen und auch wieder ein Weggehen. Und das ist jetzt irgendwie auch so in mir abgespeichert, einfach so, das ist so, ich kann das relativ gut eigentlich lassen. Das heißt nicht, dass mich gar nichts irgendwie so bewegt, aber manchmal ist es auch wichtig, mit wem nochmal drüber zu reden oder so, ja. Oder auch wirklich zu spazieren zu gehen, einfach in die Natur. Ich bin auch nicht die, auch gerne im Garten was tut. Das heißt wirklich so, ja, die mit so grob gern, wirklich auch ohne Handschuhe, wirklich so mit den Fingern in der Erde. So. Das ist das, was mir einfach auch gut tut. Aber so vom Grundgefühl einfach so diese Dankbarkeit für alles, was ist, einfach so. Und wenn wir es eh schon gehört haben, so der Tod ist ein Teil von unserem Leben, einfach. Wir wissen alle nicht, was morgen ist, ja, einfach so. Und Dankbarkeit spielt für mich eine ganz große Rolle in diesem Zusammenhang auch.
Ich finde auch total schön, was du gesagt hast, wir wissen nicht, was morgen ist. Da hatte ich vor kurzem einen Angehörigen bei mir und der hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich lebe jetzt vielleicht nur 15 oder 20 Jahre. Wie soll ich das aushalten? Und dann habe ich gesagt, sie brauchen nur heute leben. Ja? Und wir leben jeden Tag nur heute. Und irgendwann kommt der Tag nach dem heute. Und dann haben wir die Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. Das ist ja eigentlich ganz schön. Also ich brauche nur im Moment ich sein. Und das ist das Einzige, was man vom Tod lernen kann.
Jetzt hast du gerade was
Wichtiges gesagt. Der kommt von ganz alleine.
Genau. Ich glaube, das ist jetzt noch ganz was Wesentliches, was du gerade sagst, so wirklich so, also nicht so weit nach vordenken, sondern einfach so in kleinen Schritten, genau. Heute ist heute und morgen ist morgen, genau.
Ich darf mich bei euch bedanken für dieses Gespräch zu einem sehr intensiven Thema. Was nehme ich mir mit? Ich nehme mit, dass Menschen mit dem Tod so umgehen, wie sie gelebt haben. Also ganz unterschiedlich. So viele unterschiedliche Menschen es gibt, so viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt es auch zu diesem Thema. Ich nehme mit, dass der Tod gar nicht so das Tabuthema ist, wie ich vielleicht geglaubt habe zu Beginn, sondern dass es sogar gewisse Überflutung gibt in unserer Gesellschaft, aber dass wir kein Gefühl mehr dazu entwickeln und dass wir das wieder mehr lernen müssen und auch das wieder mehr in unser Leben integrieren müssen. Und dass es wichtig ist, in so Trauersituationen zu schauen, was brauche ich nur, damit ich mich gut verabschieden kann. Und dass es gut ist, wenn man trauert, dass Trauer normal ist, dass sie sein darf, weil sie aus der Liebe entspringt. Also um jemanden trauern ist ein Liebesbeweis eigentlich. Und es bleibt was da, auch wenn der Mensch, der geliebte Mensch, physisch nicht mehr da ist, lassen diese Menschen was da in unserem Herzen, in dem, was wir erlebt haben, Erinnerungen, und es verwandelt sie. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen.
Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Meyer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend.